Ich werde heute über Übergänge sprechen, und zwar Übergänge zwischen unterschiedlichen Lebensabschnitten. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Zum einen, weil ich mit vielen Menschen zurzeit in der Gemeinde spreche, die in solchen Lebensübergängen sich gerade befinden. Und zum anderen, weil ich auch selber mitten in einem solchen Übergang stehe und mich deswegen auch persönlich damit auseinandergesetzt habe. Ich werde am Anfang so ein bisschen beschreiben, was ich meine mit diesem Begriff Übergang. Und wir werden uns dann zwei Stellen aus der Bibel ansehen, die einen solchen Übergang beschreiben und auch das, was Menschen darin erleben, auch wie sie Gott darin erleben, und möchte dann gerne in einem dritten Teil mit euch zusammen überlegen, wie wir geistlich gut solche Lebensübergänge durchschreiten. Dieses Thema Übergang ist mir zum ersten Mal beruflich begegnet, und zwar da, wo man darüber nachdenkt, wie man für Kinder gut Übergänge gestaltet, also diesen ersten Übergang zum Beispiel vom Elternhaus in den Kindergarten oder vielleicht sogar vorher schon in die Krippe. Oder ein weiterer wichtiger Übergang für Kinder ist ja der vom Kindergarten in die Grundschule und dann in weiterführende Schulen, in Ausbildung und dann ins Arbeitsleben. Für all diese Übergänge gibt es gute Konzepte und Hilfsmaßnahmen, weil wir alle wissen, wie wichtig das ist, für die Persönlichkeitsentwicklung und die Seele eines Menschen, einen solchen Übergang wirklich gut auch zu durchschreiten. Für uns Erwachsene gibt es dann keine Konzepte mehr. Und trotzdem erleben wir ja solche Übergänge. Der Psychotherapeut Erik Erikson hat auch so für das Erwachsenenalter Übergänge herausgestellt, die wir alle kollektiv auch durchleben oder fast alle. So ein erster Übergang, den erleben wir so etwa um die 25 Jahre. Das ist der Übergang vom Single-Dasein in die Ehe und gegebenenfalls auch in die Familienplanung. Und alle, die das schon hinter sich haben, die wissen, mit wie viel Überlegung, vielleicht auch mit Zweifel oder ja schon auch mit Freude, man diesen Schritt gegangen ist. Und dann sozusagen gegenläufig, ungefähr mit 45, gibt es einen weiteren Übergang im Leben der meisten Menschen, nämlich da, wo man die eigenen Kinder wieder loslassen muss, sie ja eigenständig leben lassen muss und gleichzeitig ganz oft die eigenen Eltern pflegebedürftig, betreuungsbedürftig werden. Das ist ein Übergang, der für viele nicht einfach ist. Und ein anderer Übergang, der da herausgestellt wurde, in dem stehe ich jetzt gerade, ist der Übergang aus der Berufstätigkeit, da wo man eingebunden ist in feste Strukturen, in ein System, hin zum Rentnerleben, wo man plötzlich sein Leben ganz neu auch gestalten muss, vielleicht auch einen neuen Inhalt ihm abgewinnen muss. Und der letzte Übergang, den wir alle vor uns haben, das ist der vom Leben zum Tod. Dieser Prozess des Sterbens, der auch mit ganz viel Unsicherheit, mit Angst, mit Krankheit belegt ist. Das erleben wir auch als Christen so. Was ist jetzt das Besondere an Übergängen? Hermann Hesse schreibt in seinem berühmten Gedicht Stufen: und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das stimmt ja auch. Ein Aufbruch in etwas Neues birgt auch immer ein kleines Abenteuer. Die Spannung auf das, was kommt. Ob die eigenen Vorstellungen und Wünsche der kommenden Realität auch wirklich entsprechen werden. Die Freude darüber, eine Lebenssituation kreativ gestalten zu können. Ich erinnere mich, ich selber, als ich ausgezogen bin mit 21, ich bin mit dieser Freude losgezogen. in eine neue Stadt, eine eigene Wohnung, das Leben selber gestalten, das Studium zu erleben. Das war so eine große Aufbruchsfreude. Aber auf der anderen Seite sind da ja auch Bedenken, ob man denn dieser neuen Lebenssituation wirklich gerecht werden wird. Und manchmal ist da auch die Trauer über das, was man zurücklassen muss, wenn man in eine neue Lebenssituation geht. Und vielleicht auch eine Unsicherheit, ob der jetzt eingeschlagene Weg nun wirklich der richtige ist. Und wir wissen alle um das Risiko, vielleicht in diesem neuen Leben auch scheitern zu können. Übergänge zwingen uns, alte, vertraute Sicherheiten aufzugeben. Und sie führen uns von einem Zustand der Stabilität, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir sicher sind, in einen Zustand der Instabilität. Das ist herausfordernd und manchmal auch bedrohlich. Ich möchte mit euch zwei Bibelstellen ansehen. Zwei Begebenheiten mit dem gleichen Mann. Die eine Erzählung beginnt mit einem Sonnenuntergang und die andere Erzählung endet mit einem Sonnenaufgang. In der einen Erzählung wird Jakob aus seiner Familie weggeschickt und in der anderen steht er kurz vor der Rückkehr in seine eigene Sippe. Was war passiert? Ihr kennt die Geschichte. Jakob hatte erst seinen Bruder Esau das Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht abgegaunert und ihn dann auch noch in einer gut durchdachten und geplanten Aktion um den Erstgeburtssegen betrogen. Esau ist entschlossen, Jakob zu töten, sobald der alte Vater gestorben ist. Und so begibt sich Jakob auf die Flucht. Er flieht in das 1250 Kilometer entfernte Haran. Und da die Menschen damals zu Fuß gegangen sind, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Aufbruch war. 1250 Kilometer durch die Steinwüste Israels. Ich möchte uns diese Stelle gerne lesen. Wer mitlesen möchte, 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. Ich lese das nach der Wuppertaler Studienbibel, weil sie sehr gut übersetzt ist. Und Jakob zog aus Beersheba weg und machte sich auf den Weg nach Haran. Da traf er auf die Städte und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen der Steine des Ortes, machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich dort schlafen. Da hatte er einen Traum. Er sah eine Rampe, wir kennen dieses Wort Himmelsleiter aus der Luther-Übersetzung. Das Wort, was so im Grundtext steht, heißt aber eigentlich aufschütten, also man muss von einer Rampe ausgehen. Er sah eine Rampe, die auf der Erde stand und mit ihrer Spitze bis in den Himmel reichte. Und die Engel Gottes stiegen auf ihr hinauf und hinab. Plötzlich stand Jahwe nahe bei ihm und sprach: Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Ich will das Land, auf dem du liegst, dir und deinen Nachkommen geben. Und deine Nachkommen sollen wie der Staub der Erde werden. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden. Und in dir und deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Siehe, ich bin mit dir und ich werde dich behüten, wo immer du hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückführen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich das ausgeführt habe, was ich dir verheißen habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sprach: Wirklich, Jahwe ist an dieser Stätte gegenwärtig und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie schaurig ist diese Stätte. Ja, hier ist das Haus Gottes und hier ist die Pforte des Himmels. Am Morgen stand Jakob früh auf, nahm den Stein, den er zu seinem Kopflager gemacht hatte, und errichtete ihn als Denkstein. Er übergoss ihn mit Öl und gab der Stätte den Namen Bethel. Wir erleben Jakob hier in einer schwierigen Übergangssituation. Er muss seine Familie, seine Heimat verlassen und das nicht in einem normalen Ablösungsprozess. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder und er lässt seinen alten Vater von ihm betrogen und in seiner Seele verletzt zurück. Auch seine Mutter wird er nicht lebend wiedersehen. Niemand möchte mit einer so ungeklärten Vergangenheit einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Vor ihm liegt eine lange, beschwerliche Reise, die Suche nach einer Verwandtschaft, die er wahrscheinlich vorher noch niemals gesehen hat. Und er geht mit der Hoffnung, dort bleiben zu können und sich dort irgendwie etablieren zu können. Und jetzt in der ersten Nacht seiner Flucht steht Jakob im Traum der Himmel offen. Engel steigen hinauf und hinab, als trügen sie den Abschiedsschmerz und die Zukunftssorgen des Betrügers gen Himmel und brächten sie von dort portionsweise göttlichen Trost. Ein großes und feierliches Bild, das sich ihm eröffnet. Und dann ist plötzlich Gott selber da. Nicht oben auf der Himmelsleiter oder der Rampe, sondern ganz nahe bei ihm. Wir hören von Gott keine Anklage, kein Ansprechen der dunklen Vergangenheit. Er offenbart sich als der Gott Abrahams und Isaaks. Und er spricht Jakob die Mehrungs- und Landverheißung zu. Mit der darauf folgenden Zusage des Mitseins und Beistandes übernimmt Jahwe die Fürsorge für Jakob. Er wird ihn beschützen und bewahren, wo immer er hingeht. Er wird ihn bewahren, wenn er schläft, und er wird ihn schützen, wenn er überfallen wird. Er wird auch gerade dann bei ihm sein, wenn alles dem zu widersprechen scheint. Gott wird Jakob auch in der Fremde begleiten und er wird ihn in das Land zurückführen. In Bethel begegnet Jakob dem Gott des Trostes. Interessant ist, dass Jakob in dieser Zeit gar keine Beziehung, keine persönliche Beziehung zum Gott seiner Väter hat. Nach dieser Offenbarung legt er ein Gelübde vor Gott ab. Und er sagt, wenn Gott mit mir sein wird und mich behüten wird auf dem Weg, den ich ziehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider zum Anziehen und ich wohlbehalten in meines Vaters Haus zurückkehren werde, dann soll Jahwe mein Gott sein. Wir würden heute vielleicht formulieren, Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn ich jetzt dein Wirken konkret erleben kann, dann will ich dir folgen und so leben, wie du dir das vorstellst. Ich lese euch den zweiten Text. Inzwischen sind 20 Jahre etwa vergangen. Jakob hat eine Familie gegründet, er hat es zu Reichtum gebracht. Und er macht sich auf zu seinem Bruder Esau mit der Hoffnung, sich mit ihm zu versöhnen und wieder in seine Heimat siedeln zu können. Wir erleben ihn also wieder in einer Übergangssituation. Und noch etwas ist geschehen. Jakob hat sein Gelübde erfüllt. Bevor unser Text gleich einsetzen wird, spricht er folgendes Gebet. Gott meines Vaters Abraham, Gott meines Vaters Isaak, Jahwe, der zu mir gesprochen hat, kehre zurück in dein Land, zu deiner Verwandtschaft, so will ich dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Barmherzigkeit und Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit einem Stab überschritt ich diesen Jordan und nun bin ich zwei Lager geworden. rette mich aus der Hand meines Bruders Esau, denn ich fürchte ihn. Jakob wendet sich an den Gott seiner Väter und dankt für das Gelingen in den letzten 20 Jahren. Es ist so etwas wie eine erste Beziehung entstanden. Und jetzt lese ich uns die Begebenheit oder die Begegnung Gottes in dieser zweiten Umbruchsphase, auch ein Text, den ihr alle kennt. Jakob stand in jener Nacht auf, nahm seine zwei Frauen, seine beiden Mägde, seine 11 Söhne und seine Habe und durchschritt die Furt des Jabbok. Er nahm sie, führte sie über den Fluss und brachte auch seinen gesamten Besitz hinüber. Jakob blieb aber allein zurück. Da kämpfte ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Als er merkte, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er ihn an seiner Hüfte, sodass das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm kämpfte. Da sprach er zu ihm: Lass mich los, denn die Morgenröte brach an. Er aber antwortete: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm: Wie heißt du? Er sagte: Jakob. Der aber sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Da sprach Jakob: Sag mir doch auch deinen Namen. Er aber sprach: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte den Ort Penuel, denn, so sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, doch mein Leben war gerettet. Als er an Penuel vorüberzog, ging ihm die Sonne auf. Er aber hinkte an der Hüfte. Jakob ist allein. Vor ihm liegt die dunkelste Nacht seines Lebens. Ihm steht eine Art Kampf bevor, die, so sagt Westermann, bei dem nur einer ganz allein kämpfen kann. Es gibt hier keine Hilfe, keine Rettung, die von außen kommen könnte. Es gibt Anfechtungen und Kämpfe, die jeder von uns ganz alleine mit Gott durchstehen muss. Jakob erlebt Gott am Fluss Jabbok als den Fremden und auch den Bekannten, als den Verwechselbaren und doch auch Offenbaren, als den Verwundenden und Segnenden zugleich. In diesem Kampf wird der göttliche Hirt und Hüter zum Feind. Bis zum Morgengrauen wird hart gekämpft. Jakob ringt verbissen mit Gott und ruft schließlich diesen bekannten Satz: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und nach dem Kampf ist er nicht mehr der gleiche. Er ist gezeichnet. Hinkend geht er der aufgehenden Sonne entgegen. Er hat einen neuen Namen, nicht mehr Jakob, der Betrüger, sondern Israel, der Gotteskämpfer. Seine Identität ist eine andere. Er hat mit Gott gekämpft und gesiegt. Gott war sein Gegner gewesen, aber der Kampf endet in einer Begegnung. Der Ort Penuel heißt übersetzt Angesicht Gottes. Und so sagt ja auch Jakob: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aus dem Gott der Väter ist jetzt für Jakob der persönliche Gott geworden. Wenn wir an Übergangssituationen in unserem Leben denken, haben wir oft beides erfahren. Manchmal war es in einer solchen Übergangssituation leicht. Der Himmel stand uns offen und Gott war an unserer Seite. Und manchmal war es schwierig, sehr schwierig sogar. Gott schien uns fremd, gar feindlich gesinnt. Innere Kämpfe und Seelenarbeit waren angesagt. Und manchmal kostet es fast unmenschliche Kraft, bis wir einer Situation den Segen abgerungen hatten. Wie kann ich jetzt in meinem persönlichen Leben diese Prozesse geistlicher Übergänge oder dieser Prozesse von Übergängen geistlich mitgestalten? Und wie gelingt es mir, das Wirken Gottes darin nicht aus den Augen zu verlieren, mich darauf einzulassen? Was hilft mir, wenn Gottes Wirken in solchen Lebensphasen dunkel und unbegreiflich erscheint? Ich habe so drei Aspekte gefunden, von denen ich denke, dass sie uns vielleicht hilfreich sein können, wenn wir in solche Situationen, in solche Krisensituationen kommen. Den ersten Aspekt habe ich genannt, sich der Situation stellen. Übergangssituationen können wir manchmal planen. Ich plane meine gerade. Und manchmal treffen sie uns aber auch völlig unvorbereitet. Arbeitslosigkeit zum Beispiel oder die schwere Krankheit des Ehepartners, die alle Strukturen meines Lebens verändern. Und dann können wir wählen, ob wir uns diesen damit verbundenen Prozessen stellen wollen oder nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss gestehen, ich neige in solchen Situationen dazu, in irgendeine Art Starre zu verfallen und irgendwie zu warten, dass das Ganze zu Ende geht. Das ist sicher wenig hilfreich. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns diesen Situationen stellen und sie bewusst auch gestalten. Jedem von uns stehen ja Ablenkungsmanöver, Ausweich- und Verdrängungsmechanismen hinreichend zur Verfügung. Man kann den Fernseher anmachen, man kann sich im Internet verlieren, ein spannendes Buch lesen oder mit Freunden feiern. Jeder hat da so seine Form, einer solchen Situation auszuweichen. Und ich glaube, es ist auch nicht nur verkehrt. Manchmal ist es auch hilfreich, dass man dieses Gedankenkarussell, was in uns dann stattfindet, einmal abschaltet. Aber auf Dauer ist das natürlich nicht hilfreich. Wichtig wäre es, diese neue Situation in Augenschein zu nehmen, es auszuhalten, darin auch unsere Ängste zu sehen, vielleicht unsere enttäuschten Hoffnungen wahrzunehmen, nicht wegzuschieben, sondern zuzulassen, sie aufzunehmen und auszusprechen. Und es ist auch wichtig, dass wir die Befürchtungen, die wir haben, die wir vielleicht immer wieder auch wegdrücken wollen, wahrnehmen und ansehen. Manchmal in solchen Übergangssituationen ist es auch hilfreich, zurückzublicken und dankbar zu sein für das, was wir verlassen, was gut gewesen ist, wo Gott uns gut getan hat. Und manchmal ist es auch gut, aus diesen alten Prozessen, die wir verlassen, da hineinzusehen und das, was vielleicht nicht gut gewesen ist, wo wir schuldig geworden sind an anderen oder auch an Gott, dass wir das aussprechen, dass wir auch das ansehen. Auch dieser Blick zurück ist wichtig. Es kann sein, dass wir merken, wir kriegen es nicht hin, wir schaffen das nicht, wir halten das nicht aus, das wirklich anzusehen. Und dann rate ich euch, bittet doch Gott, dass er euch diesen Blick schenkt, dass er euch hilft, diese innere Stärke zu gewinnen. Gott sagt uns zu, dass er nicht nur unser Tun schaffen will, sondern dass er auch unser Wollen schaffen wird. Also ein erster wichtiger Punkt wäre für mich, sieh die neue Situation an. Und der zweite Aspekt, der kommt euch vielleicht banal vor, den habe ich genannt, Gott in solchen Situationen um Glauben bitten. Schwierige Übergangssituationen fordern auch in besonderer Weise unseren Glauben heraus. Und gerade dann, wenn Gottes Handeln uns unverständlich und dunkel bleibt, dann brauchen wir einen Glauben, der durchträgt. Wenn ich nicht verstehen kann, dass Gott mir Situationen zumutet, die mir unerträglich und schmerzhaft sind, dann brauche ich einen Glauben, der mir hilft, dass ich Gottes Hand nicht loslasse. Und Glauben, das wissen wir ja alle, den können wir uns nicht erarbeiten, den können wir Gott nicht abbringen. Glaube ist immer Geschenk. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir das zum Hauptgebet in solchen Situationen machen, dass Gott unseren Glauben stärken und mehren möge. Weil er ja auch zugesagt hat, dass er uns nicht über die Maßen versuchen wird, nicht über das, was wir aushalten. Und Gott schenkt uns den Glauben, damit wir diese Dinge ertragen können. Und den dritten und letzten Punkt habe ich genannt, wachsen in allen Stücken. Übergänge sind Zeiten, in denen Gott in besonderer Weise an uns wirken möchte. Jakob ist aus seinen Übergängen persönlich gestärkt und verändert herausgekommen. Und wenn ihr zurückdenkt an Zeiten, wo es wirklich schwer war, wo ihr mit Gott gerungen habt, wo ihr gar nicht wusstet vielleicht, wie es weitergehen sollte. Wenn ihr da zurückschaut, dann werden viele von euch bezeugen, Gott hat in dieser Zeit meine Persönlichkeit vertieft, hat etwas Neues in mir entstehen lassen. Gottes Ziel ist es, uns tiefer zu gründen. Er möchte, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen. Und wir selber, wir wollen das ja auch, wir beten das so oft. Gott, mach uns doch zu Menschen, die du im Blick hattest, als du uns erschaffen hast. Lass uns wachsen im Glauben, in der Beziehung zu dir. Und dies passiert eben gerade in solchen schwierigen Situationen. In Jesaja 43, Vers 19 ruft Gott aus, siehe, ich schaffe Neues, schon sprießt es, erkennt ihr es nicht? Vielleicht nehmen wir in diesen Übergangssituationen, in Krisensituationen, Gott eher als diesen Weingärtner wahr, der uns beschneidet. Aber Gott beschneidet uns ja nicht um der Beschneidung willen, sondern er will eben, dass wir wachsen, dass Neues hervorsprießt, dass wir Früchte bringen. Und deswegen denke ich, ist es gut zu fragen in solchen schwierigen Situationen, wo sind in meinem Übergang Ansätze zu neuer Lebendigkeit? Was entsteht, was dem Leben dient? Wo möchte Gott, dass ich jetzt wachse und wie kann ich diesen Prozess begleiten? Als Jakob den Kampf mit dem Engel gewonnen hatte, ist er an der Sehne verletzt. Und es ist die Sehne, die einen Ringer braucht, um siegen zu können. Das ist so dieser Bereich, aus dem heraus der Ringer seine Kraft schöpft. Und das bedeutet ja, Jakob wird einen Sieg aus eigener Kraft niemals mehr erringen. Er geht in einer neuen Abhängigkeit, in einer tiefen Gotteserfahrung in den Sonnenaufgang, bereit, sich der neuen Situation und der Begegnung mit seinem Bruder zu stellen, die, wie ihr ja wisst, in einer Versöhnung enden wird. Den Blick auf einen Gott, der uns wachsen lässt, der unser Leben vertiefen und erweitern will, den wünsche ich euch in schwierigen Zeiten. Gott segne euch dazu. Amen.